Wenn Sie sich entsinnen, meiner letzten Predigt hier in Dormagen, die Aufgabe oder der Auftrag der Kirche, die Menschen zu Jüngern Jesu Christi zu machen. Das ist nicht unser Thema heute, aber es hat damit zu tun. Deshalb möchte ich uns zu Beginn der Predigt ein paar Abschnitte in der Bibel lesen, in denen dieser Auftrag, diese Aufgabe vorkommt. Sie brauchen sie nicht nachzuschlagen. Das, was ich zuerst vorlese, können Sie sowieso nicht nachschlagen, weil es eine Zusammenstellung ist von dem Schluss des Matthäus und dem Schluss des Markus-Evangeliums. Die letzten drei Verse des Matthäus-Evangeliums und die letzten zwei Verse des Markus-Evangeliums enthalten den sogenannten Missionsbefehl, der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Ich lese Ihnen jetzt diese Zusammenstellung vor, eine Zusammenstellung beider Abschnitte. Jesus sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir kennen die Prophezeiung Jesu, die sogenannte Ölberg-Prophezeiung, in der Jesus auf die Frage seiner Jünger antwortet. Die Frage, eigentlich waren es zwei Fragen, wann wird das alles geschehen? Das, was Jesus für den Tempel oder den Tempelbereich, den Tempelberg vorausgesagt hatte und auch sein zweites Kommen, seine Wiederkunft. Und in dieser Prophezeiung sagte Jesus, das wissen Sie, ich zitiere jetzt aus dem Markus-Evangelium, das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und vielleicht wurde das hier vorgelesen am vergangenen Sonntag. Ich weiß nicht, welche Bibelstellen Sie hörten oder welche vorgelesen wurden. Zu Beginn der Apostelgeschichte sagte Jesus seinen Jüngern, als sie ihn fragten, ob er damals vorhatte, das Reich für Israel wieder herzurichten oder einzurichten, er sagte ihnen, dass es sei ihnen nicht gegeben, das zu wissen. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Einige würden bei dieser Bibelstelle aus Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Vers 8 einwenden. Ja, das sagte Jesus seinen Jüngern. Das sagte er nicht uns. Aber wenn man diese Aussage mit den anderen Bibelstellen verbindet, oder zusammentut, die ich Ihnen vorgelesen habe. Jesus hatte ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde, bis an der Weltende. Und das ist noch nicht gekommen. Also ist Jesus immer noch bei uns und wir predigen das Evangelium. Dass wir das Evangelium predigen sollen, dass wir die Menschen zu Jüngern Jesu Christi machen sollen, ich denke, das ist klar. Das sollen wir, da sind wir uns alle einig, dass das unsere Aufgabe ist. Es ist aber eine ganz andere Frage, wenn wir die Frage stellen, wie sollen wir das tun? Wie sollen wir das Evangelium predigen? In den vier Evangelien, in denen das Wirken Jesu Christi Zeit seines menschlichen Lebens beschrieben wird, das sind die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, finden wir in diesen Evangelien genaue Anweisungen darüber, wie wir die Botschaft zu gestalten haben, welche Inhalte sie haben soll, wo wir anknüpfen sollen. Ich denke nicht. Wir finden einen Bericht über das Predigen des Evangeliums in der Apostelgeschichte. Dort wird mehrmals beschrieben, wie das Evangelium gepredigt wurde. Ist das in der heutigen Zeit eine Anleitung für uns? Es war die Gewohnheit des Paulus, wie wir wissen, das zeigt uns die Apostelgeschichte, als erstes zu den Juden zu gehen. Und mehrmals in der Apostelgeschichte ist er als erstes, wenn er eine neue Stadt besuchte, in die Synagoge gegangen. Und was würde uns passieren, wenn wir heute eine christliche Glaubensgemeinschaft vertretend eine Synagoge aufsuchen würden und wir würden darum bitten, der versammelten Mannschaft dort eine Botschaft über Jesus zu bringen. Man würde uns das Wort, wie ich vermute, gar nicht erteilen. Wir haben auch einen Bericht über Paulus auf dem Marshügel und wie er dort mit Philosophen und anderen geredet hat. Auf jeden Fall können wir sagen, genaue Anweisungen für die heutige Zeit im 21. Jahrhundert, die eine ganz andere Zeit ist als die des ersten Jahrhunderts nach Christus, finden wir nicht. Die finden wir nicht. Jesus lässt uns jedoch nicht ganz unwissend ans Werk gehen, denn wir haben klare Hinweise auf den, wenn man so will, Erfolg unseres Predigens, beziehungsweise darauf, was das Resultat unseres Predigens sein wird. Er sagt uns nicht genau, wie wir das Predigen unternehmen sollen, wie wir da vorgehen sollen, aber er sagt uns einiges in Bezug auf das Resultat unseres Predigens. Man könnte sogar sagen, wie ich meine, Jesus prophezeite die Wirkung unseres Predigens. Und das eigentlich in einigem Detail. Wo finden wir diese Quasi-Prophezeiung? Was meinen Sie, wo finden wir sie? Wir finden sie nicht in einer Prophezeiung, sondern wir finden sie in einem Gleichnis, und zwar in einem Gleichnis, das sozusagen den Ton angibt für viele andere Gleichnisse. Gleichnisse, die alle im Kern dasselbe Thema haben, nämlich die Botschaft, das Predigen des Wortes. Welches Gleichnis ist es? Es ist unser Thema heute. Ein Seemann ging aus zu sehen. Ein Seemann ging aus zu sehen. Und heute wollen wir dieses Gleichnis unter die Lupe nehmen. Ich schicke voraus, wir haben wahrscheinlich schon mal eine Predigt zu diesem Thema gehört oder vielleicht einen Artikel oder mehrere dazu gelesen. Aber schauen wir mal, ob wir nicht das eine oder andere heute sehen, was uns neu ist oder in einem etwas anderen Licht dargestellt wird. Das Gleichnis finden wir in Matthäus Kapitel 13. Es ist der Auftakt zu diesem Kapitel, in dem wir mehrere Gleichnisse Jesu finden. Matthäus 13 wird das Gleichniskapitel genannt. Weil wir 7 oder 8, die genaue Anzahl habe ich nicht mehr im Kopf, 7 oder 8 verschiedene Gleichnisse finden. Und das allererste Gleichnis ist das Gleichnis vom Seemann. Und wie ich sagte, dieses Gleichnis gibt den Ton an für die weiteren Gleichnisse in diesem Kapitel. Wir schlagen jetzt Matthäus Kapitel 13 nach und wir lesen die Verse 1 bis 9. Matthäus 13, die Verse 1 bis 9. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Gemeint ist der See Genezareth. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm. Das halten wir kurz fest, eine große Menge. Also nicht die Jünger oder nicht allein die Jünger. Sie gehörten dazu, aber sie waren von dieser großen Menge nur eine kleine Minderheit. Es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, jetzt kommt das erste, das Gleichnis vom Seemann. Siehe, es ging ein Seemann aus, zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Vers 7, einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges 100-fach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Und dieses erste Gleichnis schließt Jesus mit der Ermahnung ab, wer Ohren hat, der höre. Dieses Gleichnis ist allumfassend. Es beschreibt alle Menschen, denen die Botschaft gepredigt wird. Also alle, die die Botschaft hören oder lesen, alle, die von der Botschaft erreicht werden, sie sind in diesem Gleichnis enthalten. Und die Menschen, die Gottes Wort hören, sind, das wurde uns gerade gesagt, in vier Gruppen eingeteilt. Es gibt den Samen, der auf den Weg fiel. Es gibt den Samen, der auf felsigen Boden fiel. Es gibt den Samen, der unter die Dornen fiel. Und zuletzt die vierte Gruppe oder vierte Kategorie. Es gibt den Samen, der auf gutes Land fiel. Und wenn ich sage, dass dieses Gleichnis allumfassend ist, werden wir sehen, dass das auf die heutige Zeit, in der wir leben, zu beziehen ist. Und warum wir das sagen können, das werden wir gleich sehen. Das Gleichnis ist, das möchte ich nochmals betonen, allumfassend für die heutige Zeit. Alle Menschen, die die Botschaft hören, sie sind in diesem Gleichnis enthalten. Jetzt lesen wir die nächsten Verse, die Verse 10 bis 17. Denn diese Verse zeigen uns, dass die Behauptung, die man manchmal hört, Jesus hätte in Gleichnissen geredet, um seine Botschaft verständlicher oder klarer zu machen. Diese Behauptung ist Unsinn. Dieses Gleichnis und die anderen Gleichnisse Jesu sind für uns gedacht. Das zeigen uns die nächsten Verse, die Verse 10 bis 17. Wir lesen weiter. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, ob die jetzt alle noch beisammen waren, das scheint der Fall zu sein, weil Jesus danach weitere Gleichnisse erzählt hat. Das heißt, die Jünger sonderten sich ab oder irgendwie waren sie in der Lage, getrennt von der Menge zu Jesus zu reden. Daran erkennen wir, die Menge, das waren nicht allein die Jünger, sondern die Jünger waren ein kleiner Teil dieser großen Gruppe. Sie traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wir lesen die nachfolgenden Verse ebenso. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Zu welchem Zweck? Nicht, dass das, was er sagte, verständlicher oder klarer gemacht würde. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht, und sie verstehen es nicht. Und diesen letzten Nebensatz, den wollen wir im Sinn behalten. Wir kommen in ein paar Minuten darauf zurück. Sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Vor vielen Jahren hörte ich ein Mitglied unserer Gemeinde, das war die frühere Gemeinde, die frühere Organisation, erzählen, wie er jeden Tag in einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fuhr. Und er erzählte, die anderen in der Gruppe, sie sind zu viert gewesen, er war von diesen vier Personen der einzige, der Mitglied unserer Gemeinde war. Und die anderen waren Baptisten. Und sie haben sich oft ausgetauscht über biblische Inhalte. Und an einem Tag auf dem Weg zur Arbeit kam dieses Thema auf, Gleichnisse. Warum redet Jesus in Gleichnissen? Und einer der Baptisten sagte, ziemlich entschieden, das hat Jesus getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn verstehen. Und die anderen Baptisten stimmten ihm zu. Und unser Mitglied sagte dann, und es war ein sehr sanftmütiger Mensch, keiner, der so oft auf den Tisch haut. Er sagte, wenn man das liest, was Jesus eigentlich gesagt hat, dann sieht man, es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Jesus hat in Gleichnissen geredet, weil er nicht wollte, dass die Menge ihn versteht. Funkstille im Auto für den Rest der Fahrt zur Arbeitsstelle und einige Tage lang, was biblische Gespräche anbelangte, Funkstille im Auto. Er hat gelernt, wenn jemand so entschieden so etwas sagt, vielleicht sollte man warten, bis man ihm widerspricht oder ihm privat widersprechen, wie dem auch sei. Der Zusammenhang zeigt, Jesus redete in Gleichnissen, weil er nicht wollte, dass die Menge ihn versteht. Die Bedeutung, sie sollte den Jüngern gegeben sein. Die Jünger sollten die Gleichnisse verstehen. Und Jesus sagt nicht nur seinen Jüngern damals, sondern auch uns heute, wir sind gesegnet, weil wir in diesen Gleichnissen Dinge sehen und erkennen können, die andere erkennen wollten, und es war ihnen nicht gegönnt. Wir sollen die Gleichnisse lesen und darüber nachdenken und daraus schöpfen, und das wollen wir heute versuchen. Lesen wir jetzt Jesu Erklärung dieses Gleichnisses, des Gleichnisses vom Seemann, und wir gehen darauf im Detail ein. Seine Erklärung beginnt in Vers 18. So hört nun dies Gleichnis von dem Seemann. Er spricht jetzt nur zu den eigenen Jüngern. Nur ihnen war es gegönnt, die Bedeutung zu verstehen. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört, da halten wir an. Was ist der Same, der gesät wird, der Same, der den Leuten gegeben wird? Es ist das Wort vom Reich. Wir nennen das das Evangelium vom Reich Gottes. Und es umfasst die Botschaft vom Reich Gottes, alles, was dazugehört. Es ist die Botschaft, die Jesus zu predigen begann, als er, wie Lukas es uns sagt, etwa 30 Jahre alt war. Und in Markus 1 wird uns gesagt, Jesus kam daher und predigte das Evangelium vom Reich und rief die Leute dazu auf, umzukehren. Es geht nicht um eine Botschaft, dass man Jesus das Herz schenken soll, damit man in den Himmel kommt. Es geht um die Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes, das wahre Evangelium. Und wer nicht versteht, was dieses Evangelium ist, verkündet nicht das Wort von dem Reich. Wer etwas anderes verkündet, ja, gehört nicht zu denen, die dabei sind, die Funktion des Seemanns zu erfüllen. Die einzigen, die das tun können, sind diejenigen, die wissen, was das Evangelium vom Reich wirklich ist. So können wir sagen, der Seemann ist Gottes Kirche, wie ich Ihnen in den einleitenden Abschnitten vorgelesen habe, die den Auftrag hat, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen und die Menschen zu Jüngern Jesu Christi zu machen. Wir sind der Seemann. Wir sollen den Samen sehen. Wir sollen das Wort von dem Reich predigen. Dann wird uns gesagt, in Vers 4 hatten wir das gelesen, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Sie fraßen den Samen auf. Mit anderen Worten, dieser Samen keimte nicht. Es fand nichts statt. Es gab kein Wachstum. Es gab keine Entwicklung. Warum? Wir lesen in Vers 19 weiter. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Also ausschlaggebend hier ist, diejenigen, die in dieser Gruppe sind, verstehen das Wort vom Reich nicht. Interessant ist Jesu Beschreibung in Vers 19, denn er sagt uns, es wurde in sein Herz gesät. Sie mögen sich ein wenig damit befasst haben, auseinandergesetzt haben. Sie mögen darüber nachgedacht haben oder hinterfragt haben, was hat das auf sich? Aber, ausschlaggebend ist, sie verstehen es nicht. Nun, was ist erforderlich, um die Botschaft vom Reich zu verstehen? Was muss man haben, um das Evangelium vom Reich Gottes wirklich verstehen zu können? Wir haben am vergangenen Sonntag einen Festtag gehalten, der uns auf die Antwort hinweist. Und wahrscheinlich wurde die Bibelstelle, die ich jetzt nennen werde, wir schlagen sie nicht nach, vorgelesen. Wir brauchen, um die Botschaft verstehen zu können, den Geist der Wahrheit. So nennt Jesus ihn, der Tröster, der Heilige Geist. In Johannes Kapitel 16 und Vers 13 sagte Jesus am letzten Abend in seinem menschlichen Leben, dass dieser Geist der Wahrheit uns in die Wahrheit führen wird. Er sagt uns auch in diesen Kapiteln, in denen dieses längere Gespräch enthalten ist, das er mit seinen Jüngern vor seiner Festnahme führte, er sagte auch, dieser Geist ist bereits bei euch. Und wie wir am vergangenen Sonntag gehört haben, nehme ich an, war dieser Geist dann beim ersten Pfingstfest in der Kirchengeschichte nicht nur bei den Jüngern, sondern in ihnen. Er hatte sich vereinigt mit ihrem menschlichen Geist. Um die Botschaft vom Reich Gottes zu verstehen, muss der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, zumindest bei uns sein. Und das muss der Fall sein bei den Leuten, die Gott beruft, denn wie würde man sonst den Weg zurücklegen zur Taufe hin, zur Umkehr, ohne dass man einiges versteht? Und ohne dass der Geist der Wahrheit bei uns ist, werden wir nichts verstehen. Der Samen auf dem Weg konnte nicht in die Wahrheit geführt werden, konnte das Wort vom Reich nicht erfassen, weil ihm der Geist der Wahrheit fehlte. Eine weitere Frage: Wer ist letztendlich dafür verantwortlich, dass der Heilige Geist bei den Menschen ist oder nicht? Letztendlich ist es Gott der Vater. Ich kann mir, jetzt wenn ich salopp rede und mich nicht mich selbst meine, ich kann mir den Geist Gottes nicht herbeiwünschen. Ich kann nicht zu Leuten hier auf der Straße gehen und sagen, so wünscht euch den Heiligen Geist herbei, dann habt ihr ihn. Nein, das entscheidet unser himmlischer Vater. In Johannes 6 und in Vers 44, wie wir alle wissen, sagte Jesus selbst, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Das entscheidet Gott der Vater. Der Samen auf dem Weg sind, weil sie das Wort vom Reich nicht verstanden haben und ihnen die Fähigkeit zum Verständnis dieses Wortes nicht gegeben wurde. Wir können zusammenfassend sagen, sie sind heute nicht berufen. Sie sind nicht berufen. Und ich sagte ihnen in Matthäus Kapitel 13 und Vers 11, über die Menge sagte Jesus, sie verstehen es nicht. Und das war Gottes Absicht. Gott hatte nicht vor, diese Menge zu berufen. Sie sind nicht berufen. Und deshalb können wir sagen, das Gleichnis vom Seemann, was das Predigen vom Evangelium und das Jüngermachen, ungewöhnlicher Ausdruck, betrifft, bezieht sich auf diese Zeit. Denn es wird in der Welt von morgen, in der tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi und zur Zeit des Gerichts vor dem großen weißen Thron niemanden geben, dem das Verständnis nicht gegeben sein wird. Sie werden alle verstehen. Der Geist wird bereits bei ihnen sein. Und später, wenn sie ihre Berufung annehmen, was die allermeisten, vielleicht sogar alle tun werden, in ihnen sein. Also das, was Jesus hier sagt in Bezug auf den Seemann und die Wirkung, die er erzielt, den Erfolg, den er erzielt, das hat mit der heutigen Zeit zu tun. Die Samen auf dem Weg sind Menschen, die heute nicht berufen sind. Sie verstehen es nicht. Es ist ihnen nicht gegeben, das Wort vom Reich zu verstehen. Und letztendlich ist unser himmlischer Vater dafür verantwortlich. Nun zur zweiten Gruppe. Der Samen, der auf felsigen Boden fiel. Der Samen, der auf felsigen Boden fiel. In Vers 5 wird uns gesagt, es ging bald auf. Es ging auf. Das heißt, es fand eine Entwicklung statt. Der Samen keimte. Es fing an zu wachsen. In Vers 20 sagt uns Jesus, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Die Reaktion auf die Botschaft ist Begeisterung. Begeisterung, Enthusiasmus. Nun, was ist notwendig, damit ein Samen keimt? Es muss Feuchtigkeit geben. Es muss, wenn man so will, Wasser geben. Und wofür ist biblisch gesehen Wasser ein Sinnbild? Wasser ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. So können wir davon ausgehen, dass bei diesen Menschen, bei dem Samen, der auf felsigen Boden fiel, die Betreffenden die Botschaft zumindest teilweise verstanden haben. Sie nehmen sie mit Begeisterung auf. Die Botschaft bereitet ihnen Freude. Ja, der Samen keimte, eine Entwicklung findet statt. Die Person fängt an zu wachsen. Und interessant ist, weil dieses Gleichnis nicht allein bei Matthäus vorkommt, es kommt auch im Markus und im Lukas-Evangelium vor. Interessant ist ein Heranziehen der Parallelstellen, denn Lukas fügt hinzu, eine Zeit lang glauben sie, eine Zeit lang glauben sie. Das alles zusammen zeugt von Verständnis. Wie viel Verständnis, das sei jetzt dahingestellt. Aber ein gewisses Verständnis war gegeben. Die Botschaft wurde mit großer Freude aufgenommen. Glaube war sogar mit im Spiel. Woher kommt der Glaube? Schenken wir uns selbst den Glauben oder ist das nicht auch das Resultat der Einwirkung des Heiligen Geistes? Und dass der Samen überhaupt keimte, setzte Feuchtigkeit oder Wasser voraus. Ein Hinweis auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Über diese Personen können wir sagen, die zu dieser Kategorie gehören, diejenigen auf felsigem Boden, dass man das Wort vom Reich Gottes verstanden hat, bedeutet, dass Gott im Leben dieser Menschen zumindest zum Teil involviert war. Gott war im Leben dieser Personen zumindest zum Teil involviert. Dann wird uns in Vers 6 gesagt, die Sonne kam. Die Sonne. Hitze. Hitze ist ein Sinnbild für, biblisch gesehen, für Prüfungen. Für Anfechtung. Und Prüfungen sind uns versprochen. Darauf können wir uns verlassen. Den Berufenen in Galatien sagte Paulus, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Viele Bedrängnisse. Und anscheinend kurze Zeit vor seinem Tod schrieb Paulus an den Timotheus, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Damit wird uns gesagt, viele andere Aussagen dieser Art, wenn wir diesen Weg einschlagen, dann ist es nicht ein Spaziergang im Park. Es wird kein Spaziergang im Park sein. Warum konnte der Samen der Hitze nicht standhalten in dem Gleichnis? Jesus antwortet auf die Frage, wir lesen Vers 20 nochmals und dann den nächsten Vers, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Es gibt eine sofortige Begeisterung, eine sofortige enthusiastische Annahme dessen, was gepredigt wird. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Wurzeln spenden der Pflanze durch Feuchtigkeit und Nahrung Festigkeit. Und diesen Personen fehlt die Festigkeit. Hierbei handelt es sich anscheinend um Menschen, die trotz ihrer anfänglichen Begeisterung die Kosten des Weges, den sie eingeschlagen haben, nicht überschlagen haben. Sie haben nicht daran gedacht, dass der Weg, den wir gehen, auch Bedrängnisse bedeutet, auch mit Verfolgung zu tun haben kann. Und wir wissen, dass Jesus alle, die seine Nachfolger sein wollen, dazu auffordert, die Kosten zu überschlagen. Das ist dringend notwendig. Aber bei dem Samen, der auf felsigen Boden fiel, das sind Menschen, die die Kosten nicht überschlagen haben. Sie sind am Anfang begeistert. Sie glauben sogar. Sie haben Glauben. Sie entwickeln sich eine Zeit lang positiv. Ja, es gab Wachstum. Der Samen keimte. Eine Entwicklung setzte ein. Aber dann wurde ihnen die Realität des Weges bewusst, für den sie sich entschieden hatten. Und sie sagten, oh nein, nein danke. Und sie gehen ein. Und einige von uns kennen Menschen in unserem Bekannten oder Bekanntenkreis oder im Kreise der Familie, vielleicht der erweiterten Familie, die gesagt haben, erzähle mir bitte nicht mehr von deinem Glauben. Ich will nichts mehr wissen, weil wenn du mich überzeugst oder wenn ich das annehme, ich weiß, ich muss einiges ändern. Und das wollen sie nicht. Im Gegensatz zu dem Samen, der auf felsigen Boden fiel, werden diejenigen, die bis zum Ende ausharren, das Reich Gottes ererben. Und diejenigen, die bis zum Ende ausharren, haben die Kosten überschlagen und sie akzeptiert. Diese hingegen anscheinend nicht. Bei dem Samen, der auf felsigen Boden fiel, können wir sagen, Gott muss zumindest zum Teil im Leben dieser Leute involviert gewesen sein, weil sie die Botschaft nicht vielleicht im vollen Umfang, aber zum Teil verstanden haben. Sie reagierten sehr positiv darauf, der Samen keimte, sie hatten eine Zeit lang Glauben, sie glaubten eine Zeit lang, aber als die Prüfungen kamen, haben sie den Weg verlassen. Und jetzt sind wir bei der dritten Gruppe. Der Samen, der unter die Dornen fiel. In Vers 7 hatten wir dazu gelesen, einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Nun, wenn man das liest, ein Samen, der nicht keimt, kann nicht erstickt werden, weil nichts stattgefunden hat. Es gibt nichts zum Ersticken, wenn der Samen nicht gekeimt hat. Und deshalb ist auch hier das Heranziehen der Parallelstelle bei Lukas Kapitel 8 interessant. Dort heißt es in Lukas 8 und Vers 7, einiges fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf. Die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und der Wortlaut bei Lukas zeigt uns, auch der Samen ging auf. Beides ging auf. Der Samen, das Wort vom Reich, und die Dornen, sie gingen mit auf. So können wir sagen, auch in diesem Fall keimte der Samen. Auch in diesem Fall gab es zunächst eine positive Entwicklung. Und da der Samen keimte, musste die Person einiges verstanden haben. Wir lesen, was Jesus uns hier sagt in Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Er bringt keine Frucht. Interessant ist, das ist der Wortlaut der Lutherbibel, interessant ist der Wortlaut der Schlachterbibel, als deutschsprachiges Beispiel. Interessant ist der Wortlaut der niederländischen Bibel, die unsere Geschwister in den Niederlanden verwenden, und die meisten Bibeln in der englischen Sprache. Sie drücken das wie folgt aus. In Vers 23 heißt es bei ihnen, 22, entschuldige, ja, der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er wird unfruchtbar. Er wird unfruchtbar. Das ist ein Unterschied. Ob ich überhaupt keine Frucht bringe oder ob ich unfruchtbar werde. Und beides scheint möglich zu sein, was die Übersetzung anbelangt. Ich finde die Möglichkeit, dass dieser Samen dann später unfruchtbar wird, interessant. Auf jeden Fall ersticken die Dornen das Wachstum oder die Entwicklung bei den Pflanzen, die von dem guten Samen kamen, wo der gute Samen keimte. Und Jesus sagt uns, was löst das aus? Die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum dieser Welt. Nun, bis die Dornen die Pflanzen ersticken, kann einige Zeit vergangen sein. Das geschieht nicht an nur ein paar Tagen. Dafür können Wochen in der Gewächssaison notwendig sein. In der Bergpredigt warnte Jesus seine Jünger vor dem Mammon, das wissen wir alle. Mammon ist eine Gefahr, er spricht in der Bergpredigt zu seinen Jüngern. Und wenn das für uns keine Gefahr wäre, würde Jesus das Thema nicht behandelt haben. Ich möchte an dieser Stelle 1. Timotheus Kapitel 6 nachschlagen. Behalten Sie bitte die Stelle in Matthäus 13. Ich wollte, dass Sie heute nur in Matthäus 13 lesen oder nachschlagen müssen, aber das ist mir nicht gelungen. Wir wollen eine Stelle in 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 7 bis 10 lesen. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 7 bis 10. 1. Timotheus 6, Vers 7. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Im Englischen sagt man salopp, man kam mit dem Geburtstagsanzug auf die Welt. Und sonst nichts. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, und Sie haben mich das schon mal sagen hören, ich würde hier auch hinzufügen, Obdach. Wenn wir das haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen. Also es ist hier dieselbe Thematik, die Jesus mit dem Gleichnis vom Seemann anspricht und auch in der Bergpredigt anspricht. Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier, Vers 10, ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Paulus schreibt diesen Brief schätzungsweise etwa 30 Jahre nach der Geburtsstunde der neutestamentlichen Kirche. Und er sagt, dass in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit es bereits einige gegeben hatte, die vom Glauben abgeirrt waren. Welchen Glauben meint er? Er meint unseren Glauben. Er meint den Weg, den wir gehen. Und was löste das aus? Geldgier. Der betrügerische Reichtum dieser Welt. Man kann nur vom Glauben abirren, wenn man beim Glauben war oder im Glauben lebte. In derselben Weise, wenn wir 2. Thessalonicher 2 kurz ansprechen, man nur dann von der Wahrheit abfallen kann, was auch für die Zeit vor der Wiederkehr Jesu vorausgesagt ist, wenn man zunächst bei der Wahrheit war. Wer nicht bei der Wahrheit war, kann nicht von der Wahrheit abfallen. Wer nicht beim Glauben war oder vom Glauben war, kann auch nicht vom Glauben abirren. Hier handelt es sich um Menschen, die anscheinend Teil der frühen Gemeinde waren und in diesen ersten 30 Jahren nicht mehr dabei waren, weil sie dieser Versuchung erlagen. Nun, auf Vers 10 hier kommen wir zum Schluss der Predigt zurück, in dem letzten Teil der Predigt zurück. Er bringt keine Frucht, sagte Jesus hier im Wortlaut der Lutherbibel, in der Schlachterbibel, in der niederländischen Übersetzung und auch in fast allen englischen Übersetzungen. Er wurde unfruchtbar. Eine Pflanze, die ob niemals oder zu einem Zeitpunkt dann ohne Frucht ist. Ihre Entwicklung wurde abgewürgt, wurde gestoppt, und zwar selbst gestoppt, selbst abgewürgt. Wie ich sagte, bis die Dornen, die Sorgen der Welt und dieser betrügerische Reichtum, der Reiz, ja, den Samen ersticken, die Pflanzen ersticken, da kann einige Zeit vergangen sein. Das ist der Samen, der unter die Dornen fiel. Jetzt sind wir bei der vierten und letzten Gruppe. Die vierte Kategorie, das ist der Samen, der auf gutes Land fiel. Übrigens, bei der dritten Gruppe, das möchte ich auch erwähnen, wenn ich das vergessen habe, weiß ich jetzt nicht, dass bei der dritten Gruppe der Samen, der unter die Dornen fiel, eine Entwicklung stattgefunden hat. Der Samen keimte. Kein Samen keimt ohne Feuchtigkeit. Wasser war da, ein Sinnbild, zumindest anteilig für die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Es gab eine positive Entwicklung. Auch hier können wir dasselbe sagen, was wir über die zweite Gruppe gesagt haben oder festgestellt haben, dass man das Wort vom Reich Gottes verstanden hat, dass der Samen keimte und eine Entwicklung einsetzte, bedeutet, dass Gott im Leben dieser Menschen zumindest teilweise involviert gewesen sein muss. Jetzt zu der vierten Gruppe. Vers 23. Und wir wissen alle, was die dritte Gruppe ist. Jesus sagt in Vers 23, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und das ist der Hauptunterschied zwischen dieser vierten Gruppe und den Gruppen 2 und 3. Bei der vierten Gruppe wird Frucht gebracht. Und zwar Frucht, die andauert, die anhält. Der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Und was der Grund für diese Unterschiede ist, darauf geht Jesus nicht ein. Wir haben andeutungsweise in anderen Gleichnissen eine mögliche Erklärung dafür, aber das ist nicht unser Thema heute. Im Gegensatz zu Gruppe 2 und Gruppe 3, diese Menschen hören und verstehen. Bei Gruppe 2 und 3 muss es zumindest etwas Verständnis gegeben haben, denn sonst hätte es keine Entwicklung bei dem Samen gegeben und der Samen keimte. Aber sie bleiben dabei, sie bringen Frucht, die anhält, im Gegensatz zu den Kategorien 2 und 3. Es handelt sich also um Menschen, die die Kosten überschlagen haben. Sie haben, als sie diesen Weg einschlugen, sie wurden vielleicht gut beraten. Sie haben, als sie diesen Weg einschlugen, gewusst, was auf sie zukommen könnte. Diese Kosten haben sie akzeptiert. Die Kosten zu akzeptieren bedeutet nicht, dass man sagt, oh, wunderbar, ich werde verfolgt. Ich werde Anfechtungen erleben. Nein, man sagt, das kann die Folge sein der Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich akzeptiere das. Ich werde nicht aufhören, wenn so etwas kommt. Und sie wissen Bescheid um die Gefahr der Sorgen der Welt und des betrügerischen Reichtums. Sie harren bis zum Ende aus und tragen viel Frucht. Und wir schlagen hier eine weitere Stelle nach. Denn jetzt brauchen wir nicht mehr in Matthäus 13 zu lesen, in Johannes Kapitel 15. Diese Menschen in der vierten Kategorie bauen auf Jesus Christus. Sie sind fest mit ihm verbunden. Johannes Kapitel 15, auch das gehörte zu dem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern am letzten Abend in seinem menschlichen Leben führte. Vers 2, Johannes 15. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Und das tun die Menschen in dieser vierten Gruppe. Sie bleiben in Jesus. Und da sie in Jesus bleiben, bleibt er auch in ihnen. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, Vers 5, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Menschen in der vierten Kategorie haben als Fundament ihres Lebens den einzigen Grund, der gelegt werden kann, wie es uns der Apostel Paulus sagt, Jesus Christus. Und auf ihn bauen sie. Im Gleichnis vom Seemann gibt es, wie gesagt, 4 Gruppen. Dieses Gleichnis ist allumfassend für die heutige Zeit. Alle, die die Botschaft hören, alle, die mit der Botschaft erreicht werden, sind irgendwo in diesem Gleichnis zu finden. Es gibt den Samen, der auf den Weg fiel. Es gibt den Samen, der auf felsigen Boden fiel. Es gibt den Samen, der unter die Dornen fiel. Und es gibt den Samen, der auf gutes Land fiel. Jetzt wollen wir in den letzten Minuten der Predigt uns fragen, was können wir sonst aus diesem Gleichnis lernen? Was können wir sonst aus diesem Gleichnis schöpfen? Vielleicht ist das, was wir bis jetzt behandelt haben, für Sie nichts Neues, sondern nur eine Wiederholung. Ich denke, wir können die folgenden Schlüsse ziehen, indem wir uns Gedanken machen zu diesem Gleichnis. Erstens, die Reihenfolge der Gruppen stellt einerseits eine Steigerung dar. Man könnte sagen, wenn man so will, eine Qualitätssteigerung. Die erste Gruppe versteht gar nichts. Die zweite Gruppe muss einiges verstehen. Sie nimmt das Wort mit Begeisterung auf. Sie glaubt sogar eine Zeit lang. Aber sie bleibt anscheinend nicht sehr lange, weil, wenn man diesen Weg einschlägt, es nicht sehr lange dauert. Es vergehen keine 10, 20, 30 Jahre, bis man die erste Prüfung erlebt. Und deshalb sind sie, wenn sie die Prüfungen erleben, nicht mehr dabei. Gruppe 3 scheint eine weitere, wenn man so will, qualitative Steigerung zu sein, denn es dauert länger, bis die Dornen mit ihrem Wachstum das Wachstum des guten Samens ersticken. Und das liegt daran, dass die Menschen, die zu dieser Kategorie gehören, sich ablenken lassen von den Sorgen der Welt und von dem betrügerischen Reichtum. Und in Vers 10 von 1. Timotheus 6 hatten wir gelesen, sie sind vom Glauben abgeirrt. Das heißt, sie waren beim Glauben. Und natürlich die vierte Gruppe, eine ganz klare und deutliche Qualitätssteigerung, denn das sind diejenigen, die gute, dauerhafte Frucht bringen. Die Reihenfolge der vier Kategorien scheint auch eine Minderung darzustellen. Die erste Gruppe ist die weitaus größte der Menschen, die die Botschaft hören. Die überwiegende Mehrheit versteht die Botschaft nicht. Die überwiegende Mehrheit ist nicht berufen. Die zweite Kategorie, kleiner als die erste Gruppe. Diejenigen, die die Botschaft mit großer Begeisterung aufnehmen, den Weg einschlagen, aber verhältnismäßig kurz dabei bleiben. Die dritte Kategorie, noch kleiner. Diejenigen, die anscheinend schon eine Zeit lang da bleiben, aber ihr Wachstum wird letzten Endes erstickt durch materialistische Interessen. Und Gruppe 4, zahlenmäßig von den vier Gruppen die kleinste. Diejenigen, die dabei bleiben, gute Frucht bringen und bis zum Ende ausharren. Kann ich das biblisch belegen? Sagt die Bibel das eindeutig aus? Nein, aber ich denke, das kann man sich logisch zusammenreimen, wenn man sich die vier Gruppen überlegt. Was können wir sonst aus diesem Gleichnis lernen? Was meinen Sie, haben wir die Gruppen 2 und 3 in der Gemeinde erlebt? Haben wir Menschen, die zu dem Samen, der auf felsigen Boden fiel, in der Gemeinde erlebt? Haben wir Menschen erlebt, die zu dem Samen gehören, die unter die Dornen fiel? Dass es Menschen in der Gemeinde gegeben haben muss, die in dieser Kategorie sind, hat Paulus selbst bewiesen, weil er gesagt hat, zu seiner Zeit, schon in den ersten 30 Jahren der Kirchengeschichte, gab es welche, die vom Glauben abgeirrt waren. Und ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, das steht natürlich unserem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus zu, eigentlich nur Jesus. Ich glaube, wir haben diese Kategorien auch bei uns in der Gemeinde erlebt. Nun, wenn wir sie erlebt haben, und hier möchte ich die zweite Gruppe sehr direkt ansprechen, jemand, der neu zu uns kommt, voller Begeisterung ist, wie wirkt das auf uns ein? Das ist für uns ermutigend. Nicht, dass wir keine erste Liebe mehr haben, das war das Thema einer Predigt von Reinhard auf der CD. Ich wollte ihm geschrieben haben, ich habe es unterlassen, deshalb ein Lob hier, sehr gute Predigt. Nicht, weil wir keine erste Liebe mehr haben, sondern es ist auch für uns eine Begeisterung, es ist ermutigend, wenn wir Leute erleben, die neu sind und selbst voller Begeisterung sind. Was ist, wenn die Leute, wie es Jesus vorausgesagt hat, weg sind? Welche Fragen stellen wir uns dann? Wir neigen dazu, Fragen zu stellen, wer hat was falsch gemacht? Waren wir nicht freundlich genug? Sollen wir den Ablauf der Versammlung überdenken und ändern? Ist die Art, wie wir die Botschaft predigen, vielleicht nicht die beste? Nun, solche Fragen können unter bestimmten Umständen durchaus legitim sein. Sie sind hingegen, wenn es um eine Person in der zweiten Kategorie geht, nicht legitim. Denn diese Dinge haben mit dem Weggehen der Person absolut nichts zu tun. Und ich denke, Ihnen würde es wie mir ergehen, wenn man das erlebt. Jemand ist da anfänglich mit großer Begeisterung und ist dann später weg, nach Monaten, nach ein paar Jahren oder wie lange es auch immer ist. Und der Grund dafür ist die Anfechtungen, die Prüfungen, die diese Person erlebt. Das ist sehr entmutigend für uns. Das stimmt uns traurig. Aber ich möchte betonen, wenn es sich um diese Situation handelt, sind die Fragen, die ich gestellt habe, nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist das, was Jesus in dem Gleichnis vom Seemann gesagt hat, auch wenn die Fragen unter anderen Umständen durchaus legitim sein können. Eine dritte Überlegung von mir, wenn man dieses Gleichnis sieht, und ich möchte uns damit nicht entmutigen, ich denke, es ist besser, wenn man das sachlich sieht, der Erfolg scheint heute sehr bescheiden zu sein. Der Erfolg wird heute anscheinend bescheiden sein, wenn man davon ausgeht, dass die Reihenfolge der Gruppen, der Kategorien zahlenmäßig eine Minderung darstellt. Die Gruppe, die dann letztendlich da bleibt und bis zum Ende ausharrt und Frucht bringt, Frucht, die andauernd ist, die anhält, diese Gruppe ist von den Gruppen, die hier angesprochen werden, die kleinste. Das soll nicht zur Folge haben, dass wir unsere Bemühungen minimieren, aber realistisch sein schadet ja nicht. Und eine vierte Überlegung von mir, weil ich das einige Male in der Gemeinde gehört habe, und ich halte diese Sichtweise für falsch, das Gleichnis vom Seemann ist nicht dazu gedacht, unser Predigen des Evangeliums auf bestimmte Regionen zu beschränken, indem man sagt, wo ist heute auf Erden der felsige Boden? Dort wollen wir nicht predigen. Wo gibt es heute viele Dornen? Dort wollen wir nicht predigen. Ich habe Leute solche Überlegungen anstellen hören, mit der Begründung, also wenn wir solche Regionen ausmachen können, dann wollen wir dort kein Geld ausgeben. Wir werden dort nicht viel investieren. Die Bibelstellen, die ich uns zu Beginn der Predigt vorgelesen habe, sagen, das Evangelium soll in aller Welt gepredigt werden. Das Gleichnis vom Seemann ist nicht dazu gedacht, die Welt in Regionen aufzuteilen, nach felsigem Boden, nach Dornen, nach gutem Boden, ja, wo findet man ihn? Sondern beim Gleichnis vom Seemann geht es um die Reaktion der Hörer auf die Botschaft. Es geht um die Reaktion der Hörer auf die Botschaft. Und das ist wichtig. Das Evangelium soll in aller Welt gepredigt werden. Ich habe das heute Morgen in den Niederlanden erzählt, das wiederhole ich. Einige von uns werden sich an die Bestellkarte erinnern können, die Herr Frank Schnee in seiner Zeit hier als Regionaldirektor entworfen hat. Er wollte das Echo auf unsere Anzeigen steigern und er hat eine Bestellkarte entworfen, wo man oben unsere damalige Zeitschrift, sie hieß The Plain Truth, klar und wahr auf Deutsch, in Kleinstformat abgebildet. Dann konnte man den Namen und die eigene Anschrift eintragen und unten konnte man ankreuzen, welche Ausgabe möchte man haben. Und wir haben dadurch eine deutliche Steigerung der Bestellungen für die deutsche Ausgabe gesehen, festgestellt. Wir haben aber auch festgestellt, dass manche in Deutschland auch eine fremdsprachige Ausgabe bestellt haben. Viel mehr als vorher der Fall war. Und die Karten haben wir dann weitergeleitet an die entsprechende Abteilung, nach Frankreich oder in den spanischen Bereich. Und sie haben alle gestöhnt. Wir kriegen so viele Karten aus Deutschland von Leuten, die die spanische Ausgabe, die französische Ausgabe und wie sie alle geheißen haben wollen. Das können wir gar nicht bezahlen. Das Problem haben wir heute nicht. Wir versenden unsere Zeitschrift, die deutsche Zeitschrift Gute Nachrichten, nicht außerhalb Europas, aber wenn es Anfragen gibt, und die gibt es aus anderen Regionen der Welt, wir erhalten Anfragen aus den Philippinen, aus Malaysia und so, Malaysia, wir sagen dann, Wir versenden die Zeitschrift auf dem Postweg nicht in Irland, aber Sie können im Internet alles herunterladen, was wir jemals veröffentlicht haben. Es steht alles im Internet zum Herunterladen bereit. Und so haben wir durch das Internet eine Möglichkeit, das Evangelium in aller Welt zu predigen, wie wir sie in der Vergangenheit nicht hatten, noch nie hatten. Ganz abgesehen von dem Wirken der zwei Zeugen in Jerusalem in den letzten 3,5 Jahren vor der Wiederkehr Jesu Christi. Das sind ein paar zusätzliche Überlegungen, die ich mir seit Jahren mache zu dem Gleichnis vom Seemann. Vielleicht helfen sie uns. Auf jeden Fall hat Jesus in dem Gleichnis vom Seemann 4 unterschiedliche Reaktionen auf das Wort vom Reich beschrieben. 4 verschiedene Gruppen. Die Frage, die wir uns zum Schluss stellen, zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Und wie Jesus es zum Schluss des Gleichnisses sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre.